Die Lesung für heute kommt aus Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 32 bis Kapitel 5, Vers 11. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig. Er besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ein Mann aber mit dem Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite, mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deine Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die das hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein und trügen ihn hinaus und begrüben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie. Sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach, ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Sehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trügen sie hinaus und begrüben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Amen. Lass uns noch beten, bevor Klaus zu uns kommt. Vater, wir danken dir so sehr für dein Wort. Und wir bitten dich jetzt, Vater, dass du durch deinen guten Heiligen Geist zu uns sprichst, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir nichts vor dir verbergen und dass dein Wort da in uns hineinkommt, wo du es haben willst. Bitte gebrauch auch Klaus dafür, schenk ihm deinen guten Geist dafür, dass er das zu uns spricht, was du auf sein Herzen gelegt hast. Und wir bitten dich, Vater, dass das passiert, so dass wir deinen Willen mehr leben und deinen Namen mehr lieben. In Jesu Namen. Amen.
Ja, danke Larry. Wie immer findet ihr die Gliederung in eurem Handzettel und könnt der folgen hier auf der rechten Seite. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. Hat sich das gerade wie ein Liebeslied für euch angehört? An Tagen wie diesen kann es sich als großer Nachteil herausstellen, wenn man, wie hier in der LEC üblich, das Predigtprogramm so gestaltet, dass man sich Stück für Stück durch einen bestimmten Bibelabschnitt hindurcharbeitet. Dann kann man sich als Pastor nämlich nicht mehr heraussuchen, zu welchen Themen und Texten aus Gottes Wort man predigt. Und ihr als Gottesdienstbesucher müsst euch auch, wie ich, immer wieder mit Inhalten auseinandersetzen, die man sich vielleicht nicht für einen gemütlichen Sonntagnachmittag ausgewählt hätte, wenn man die Wahl gehabt hätte. Das Wort Gottes hat manchmal unbequeme Botschaften für uns, Botschaften, die wir vielleicht lieber vermeiden würden. Und mit dieser Lesung ist es vielleicht auch gerade so. Und ich glaube, da ist es wichtig, wenn wir uns daran erinnern, dass diese Botschaften eben trotzdem in Gottes Wort sind. Für den Gott, der es gut mit uns meint, sind sie trotzdem wichtig, offensichtlich wichtig genug, dass er sie uns mitteilen will. Umso wichtiger ist es, denke ich, dass wir uns gerade an diesen Wahrheiten, an denen wir uns vielleicht reiben, nicht verschließen, sondern dass wir uns fragen, was das Gute daran ist und wie diese Wahrheit mein Leben verändern kann und wie sich gerade hier die Liebe Gottes herausstellt. Ich denke, das Gute finden wir hier gleich am Anfang, eine wunderbare Gemeinschaft, Gottes gute Gemeinschaft. Wenn wir uns hier anschauen, in Kapitel 4 erfahren wir in Vers 32, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Vers 34, es litt niemand unter ihnen Mangel. Vers 35, man teilte jedem so aus, wie jemand bedürftig war. Und dann wird es hier konkret mit diesem Beispiel von Joses, Vers 36, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, Sohn des Trostes oder vielleicht besser Sohn der Ermutigung. Was er hier macht, ist eine große Ermutigung. Ein Levit aus Zypern gebürtig besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Was kommt euch dabei in den Sinn? Kommunismus? Ohne Revolution? Ein besserer Sozialismus? Ohne Klassenkampf? Ohne Enteignung sogar? Also ich denke, diese Systeme fallen einem sofort ein. Wobei hier aber das Wesentliche ist, dass persönliches Eigentum nicht verachtet wird. Menschen werden nicht enteignet, weil persönliches Eigentum etwas Böses, etwas Schlechtes ist, sondern es hat im Gegensatz zu unserer Welt keine trennende Wirkung mehr, sondern es wird als Mittel dazu eingesetzt, der Gemeinschaft zu dienen und denen, die darin Not haben und Mangel leiden. Freiwilligkeit ist ein wichtiges Prinzip. Das werden wir im weiteren Verlauf noch sehen. Aber das wunderbar Schöne an dieser Gemeinschaft, die hier dargestellt ist, ist, dass niemand sich ausgegrenzt fühlen muss. Alle sind ein Herz und eine Seele. Eine harmonische Gesellschaft, wie sie sich wohl viele wünschen. Aber wenn wir sie mit der Realität vergleichen, dann auch schnell ins Reich Utopia verbannen. Und ich denke, wenn wir uns das hier anschauen, dann sollten wir nicht übersehen, dass es eben gerade das Außergewöhnliche und das Unrealistische an dieser Gemeinschaft ist, als Grund, warum die hier überhaupt erwähnt wird. Die Apostelgeschichte erzählt uns ja die Geschichte dessen, was Gott durch seinen Sohn Jesus erreicht hat. Wir sehen im Leben und Wirken der ersten Christen hier, wie sich der Sieg von Jesus am Kreuz und in der Auferstehung auf ihr Leben konkret auswirkt. Und dieses Grundlegende, was der Sieg erreicht hat, ist Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott. Durch Jesus Christus hat Gott ein Ende gemacht mit der zerrütteten Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Dass er wieder im Zentrum steht, wo er als Schöpfer hingehört. Aber auch Gemeinschaft mit den Menschen. Er hat durch Jesus einen Weg für Menschen freigemacht, wie sie wieder zu ihm kommen können und wie sie im Frieden miteinander leben können. Das sehen wir hier ausgedrückt in diesen Versen. Wir sehen, wie der Heilige Geist in dieser Gemeinschaft wirkt und allen ermöglicht, dass sie nicht sich selbst ins Zentrum stellen, sondern Gott und damit seine Gemeinschaft. Ein wunderschönes Bild. Und diese Gemeinschaft ist eben die konsequente Herausarbeitung diese harmonische Gemeinschaft ist eine Konsequenz des Heiligen Geistes in ihrer Mitte, weil Jesus Christus im Mittelpunkt steht. Also so viel zum Hintergrund. Wenn wir uns das also jetzt anschauen, dann ist uns hoffentlich klar geworden, dass dieser erste Abschnitt ein Wunder ausdrückt. Diese Gemeinschaft ist keine Konsequenz sozialer Dynamik. Es ist kein Social Engineering. Es ist kein menschliches Wirken, sondern sie ist Gottes Werk. Sie ist ein Wunder und ein Vorgeschmack auf die Zukunft der Menschheit, so wie Gott sie durch seinen Sohn Jesus Christus ermöglicht hat. Es ist ein Vorgeschmack, ein Appetitanreger, wenn man so will. Etwas Schönes und vielleicht auch ein Ansporn für uns, dass wir uns nicht mit halbherzigen Kompromissen zufrieden geben. Weder im Kapitalismus noch im Kommunismus. Einerseits geht es darum zu begreifen, wie sehr diese Gemeinschaft um Jesus Christus und erfüllt vom Heiligen Geist im Zentrum von Gottes gutem Plan für die Menschheit steht. Denn daran wird andererseits die zerstörerische Kraft ersichtlich, durch die diese Gemeinschaft zersetzt und zerstört werden soll, in dem, was sich dann im Weiteren ergibt. Hier handelt es sich um einen Angriff auf Gottes Gemeinschaft. Gottes besseres Projekt für die Menschheit, viel besser als alles, was wir uns hier vorstellen könnten, ist einem Angriff ausgesetzt, der anfänglich sehr harmlos erscheint. Und vielleicht ist er gerade deshalb umso bedrohlicher. Kapitel 5, Vers 1, lesen wir es gemeinsam. Ein Mann, aber mit Namen Ananias, verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Also man könnte das Positive darin sehen. Wow, sie geben Geld zu dieser Gemeinschaft. Natürlich schaffen sie da etwas beiseite, aber immerhin nutzt es doch der Gesellschaft. Sie haben sich entschieden, nicht den gesamten Erlös an die Apostel zu geben. Und das ist ihr gutes Recht. Aber am Ende der Geschichte haben sie ihr Leben verloren. Ohne menschliches Zutun. Es ist ein offensichtliches Eingreifen Gottes. Gott setzt hier ein dramatisches Zeichen, das alle am Ende mit großer Furcht erfüllt. Was für ein Zeichen setzt Gott hier? Und wo ist das Liebeslied in dieser Botschaft? Wie können wir das mit dem Gott der Liebe in Einklang bringen, der sich uns doch in Jesus Christus also bereitwillig offenbart, uns die Sünde zu vergeben? Und wenn wir jetzt weiter uns im Text vorarbeiten, dann werden wir sehen, dass dieses Handeln nicht etwa im Widerspruch zu seiner Liebe steht, sondern gerade Ausdruck seiner Liebe ist. Ausdruck seiner Liebe für diese Gemeinschaft. Gott setzt hier an dieser Stelle ein Zeichen, dass er nicht zulassen wird, dass die Basis dieser neuen Gemeinschaft zerstört wird. Schauen wir uns mal an, was genau das Problem bei Ananias und Sapphira war, beziehungsweise schauen wir uns mal erst einmal an, was das Problem nicht war. Verse 3 und 4 drücken ganz klar aus, dass sie nicht unter Zwang gehandelt haben. Schaut euch das an mit mir. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Und hier kommt es: Hättest du es nicht als sein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Also ganz klar hier, Freiwilligkeit ist ein Grundprinzip dieser Gemeinschaft. Ananias hätte sich zu jeder Zeit entscheiden können, das Geld für sich zu behalten. Niemand hat ihn zu irgendetwas gezwungen und Petrus legt sehr großen Wert darauf, dass das klar ist. Also es geht nicht um Revolution, es geht nicht um Zwang, so wie man es vielleicht in anderen Gesellschaftssystemen sehen könnte. Es geht um Freiwilligkeit. Wenn wir uns aber wenn wir uns aber anschauen, was Petrus hier sagt, weiter sagt, er sagt: Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und wenn wir uns anschauen, womit er Gott belogen hat, dann sehen wir das in Vers 8. Als er dieselbe Frage an Sapphira richtet: Sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach: Ja, um so und so viel. Also es geht darum, um wie viel Geld sie es verkauft haben. Es ist ganz offensichtlich, dass sie so tun, als hätten sie es für mehr verkauft, als sie es tatsächlich verkauft hätten. Also Oh, danke. Genau. Danke, dass Sie aufpasst. Ist ja super zu sehen. Also wir haben es offensichtlich mit frommer Heuchelei zu tun, zu der Jesus selbst auch viel zu sagen hatte, wenn wir uns die Bergpredigt durchlesen. Wichtiger als die Gabe ist das Herz, das nicht von Lüge erfüllt sein soll. Die Gemeinde war doch ein Herz und eine Seele. Das ist die Grundlage ihrer Gemeinschaft. Und wenn ihr euch jetzt nochmal zurück zu Vers 3, wenn ihr euch Vers 3 anschaut, was Petrus hier sagt oder welche Frage er ihm stellt, er sagt, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Die Gläubigen waren alle ein Herz, erfüllt vom Heiligen Geist, sind sie vereint in ihrer Gemeinschaft. Und hier schleicht sich Satan in das Herz eines Menschen ein. Seht ihr das? Also hier Herz vom Heiligen Geist erfüllt, dort Herz vom Satan erfüllt. Und der Satan, sollten wir vielleicht auch klar machen, ist der Feind Gottes, also der Gegenspieler Gottes, der hier die Gemeinschaft Gottes, diese neu geschaffene Gemeinschaft zerstören will. Ja? Also es geht hier nicht um einen harmlosen Vorfall, sondern um einen verborgenen und hinterlistigen Angriff auf die Gemeinschaft, die Gott gerade durch seinen Sohn Jesus Christus geschaffen hat, mit seinem Tod dafür bezahlt hat. Darum geht es. Hier hat sich ein tödlicher Parasit eingeschlichen, den man nicht ignorieren kann, ohne dass der ganze Körper, die ganze Gemeinschaft daran erkranken wird. Mit diesem Bild möchte ich allerdings nicht vorschlagen, dass Ananias dem Ganzen hilflos ausgeliefert war. Die Frage von Petrus ist, warum? Und damit setzt die Frage voraus, dass Ananias Verantwortung trägt und dass letztlich der Grund für die Attacke bei Ananias zu suchen ist. Ananias hat sich vom Feind Gottes, wenn man so will, von Gottes Gegner instrumentalisieren lassen, um Lüge, Falschheit und Heuchelei, mit anderen Worten alles, was Gemeinschaft zerstört, einzuschleppen in diese neue Gemeinschaft. Ist das soweit klar? Könnt ihr dem folgen? Ja? Ihr könnt mich gerne nach der Predigt fragen. Also Ananias ist anscheinend verwundbar für diesen Angriff, wenn man so will, auf das Herz. Und die Lücke ist zwischen Anspruch oder zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Er sieht die positiven Beispiele von Josef zum Beispiel und vielen anderen und er will dazugehören. Er will dieselbe Anerkennung wie Josef und die vielen anderen. Gleichzeitig kriegt er es nicht über, sich mit derselben Konsequenz genauso selbstlos zu handeln wie sie. Er hat nicht die Kraft dazu. Die Wirklichkeit in seinem eigenen Leben stimmt mit seinem Wunsch nach Anerkennung nicht überein. Also hier der Wunsch, hier die Wirklichkeit. Das ist das Problem. Und um das zu überbrücken, lässt er einen falschen Anschein entstehen, dass er doch so ist, wie er weiß, dass es sein sollte vielleicht. Das Problem ist, viele von uns kennen diese Lücke auch aus dem eigenen Leben, oder? Das ist doch das, was uns auch vielleicht ein bisschen Furcht bereitet. Wir wissen doch, dass da ein Anspruch, eine Lücke klafft zwischen unserem Wunsch und unserer Wirklichkeit im eigenen Leben. Aber wo der Heilige Geist Demut bei uns hervorruft oder bei den Gläubigen, das Eingeständnis eigener Schwäche und Unvollkommenheit und daraus dann sich Umkehr überhaupt entwickeln kann, da ist dort die Verleugnung, die Ablehnung. Ja, um so viel. Sie hatte die Chance diese Frau hatte die Chance umzukehren, aber sie hat sich geweigert. Seht ihr den Unterschied? Gerade am Austausch zwischen Petrus und Saphira wird dieser Unwille zur Umkehr sehr deutlich. Wenn ihr euch Vers 8 anschaut, den hatten wir ja gerade schon gelesen. Habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Ja, um so viel. Die Chance wird ausgeschlagen. Wie Ananias entscheidet sich auch Saphira, dass sie weiterhin lieber etwas vormachen will, lieber so tun als ob, als den Fehler, die Schwäche, die Unvollkommenheit, die Sünde zu akzeptieren und zu bekennen. Und daraus wird dann diese Lüge und Heuchelei und die Instrumentalisierung durch die Gegenseite. Man kann sich natürlich über die Motive streiten. Ist es Habgier? Ist es Geltungssucht oder einfach der Wunsch, dazuzugehören, indem man so tut, als ob? Was aber beide hier erkennen müssen, ist, dass man Gott nichts vormachen kann. Gott kennt die Wahrheit und er wird sie zu gegebener Zeit auch ans Licht bringen. Also lass mich jetzt mal kurz zusammenfassen. Wir befinden uns hier in Apostelgeschichte 4 in einer Phase, in der der Widerstand wächst. Letzte Woche haben wir gesehen, wie die Obrigkeiten die Apostel ins Gefängnis werfen, damit sie aufhören, von Jesus zu reden. Das ist ein Angriff auf die Gemeinschaft, die durch das Bekenntnis zu Jesus wächst und sich daraus definiert. Das ist der Angriff von außen. Heute ist es ein Angriff von innen. Ein Angriff, der zunächst harmlos erscheint, der sogar den Anschein von Großzügigkeit und Dienstbereitschaft und Menschenfreundlichkeit hat, der aber geradewegs auf das Herz der Gemeinschaft abzielt. Und in diese Situation hinein muss Gott ein ganz drastisches Warnsignal setzen, indem er klar macht, in meiner Gemeinde lasse ich keinen Einfluss von Satan zu. Keine Heuchelei, keine Falschheit, keine Unterwanderung oder Zersetzung jeglicher Art ist in meiner Gemeinde akzeptabel. Und das ist das Zeichen, das große Furcht hervorruft. Wenn wir Vers 11 lesen, es kommt große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hören. Und das kam vorher schon mal in Vers 5. Zweimal große Furcht und diese Furcht vielleicht auch bei uns heute. Furcht vielleicht deshalb, weil wir Gott hier auf eine andere Weise kennenlernen. Auf eine unbequeme Weise. Auf eine Weise, die ausdrückt, dass Gott kompromisslos gegen das vorgeht, was sich ihm und seinen Plänen in den Weg stellt. Dieser Gemeinschaft, die er entwickeln will. Furcht vielleicht auch vor der hohen Strafe. Der Tod für jemanden, der ein paar Euro zurückgehalten hat. Furcht können wir vielleicht auch deshalb empfinden, weil uns das Vergehen ebenso harmlos erscheint, wie schon gerade angedeutet. Vielleicht haben wir selbst auch schon diesen Anschein bei anderen erweckt. Auch wir sind doch Menschen, die manchmal gerne ein bisschen so tun, als ob. Furcht kann uns von Gott wegbringen. Sie kann uns aber auch zu Gott hinführen. Und wenn wir erkennen, dass Gott hier seine Kraft einsetzt, um seine Gemeinschaft vor allen feindlichen Einflüssen zu beschützen, dann denke ich, wird diese Ehrfurcht zu Dankbarkeit führen. Gott wird diese Gemeinschaft realisieren, auch in uns. Und ich glaube, wenn wir verstehen, dass Gott der ist, der diese Gemeinschaft entwickelt, dann können wir, die Jesus vertrauen, auch von neuem die Größe seiner Liebe erkennen. Gott liebt die Menschen in dieser Gemeinschaft zu sehr, als dass er untätig daneben stehen und zuschauen würde, wie diese Gemeinschaft zerstört wird. Er hat selbst diesen hohen Preis dafür gezahlt. Am Kreuz durch Jesus Christus. Diese Gemeinschaft ist für unseren himmlischen Vater unglaublich wertvoll. Nicht weniger wertvoll als sein eigener Sohn, der sein Leben für diese Gemeinschaft gegeben hat. Vorhin habe ich schon angesprochen, dass Ananias und Sapphira die Chance zur Umkehr hatten. Umkehren müssen vielleicht auch wir, wenn wir heucheln, wenn wir so tun, als ob. Und wir sollten uns die Frage stellen, was gibt es in meinem Leben, das diese Gemeinschaft zerstören könnte? Schädigen könnte. Wo bin ich in meinem Herzen verwundbar? Wo könnten wir uns instrumentalisieren lassen? Für Ananias war es dieser Wunsch, diese Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit zu überbrücken und sich dadurch selbst etwas mehr in den Mittelpunkt zu stellen, indem er Petrus und der Gemeinde einen Anschein von Frömmigkeit vorgaukelt, der gar nicht da ist. Und machen wir uns nichts vor, über die Jahrhunderte hinweg finden wir leider genügend Beispiele dafür, dass die Gemeinde und ihre Leiter auf diese Heuchelei hereinfallen können, beziehungsweise dass wir selbst uns daran beteiligen können. Manch einer ist deshalb vielleicht desillusioniert und wendet sich enttäuscht von der Gemeinde ab. Und wir sollten die Augen für diese Möglichkeit offen halten, aber das heißt nicht, dass wir zu einer Hexenjagd aufgerufen sind oder den Satan hinter jeder Ecke lauern sehen müssen. Auch in solchem Denken ist nämlich letztendlich eine zerstörerische Kraft am Wirken. Gott baut seine Gemeinschaft. Ihm kann man nichts vormachen. Er wird jede Falschheit und alles Zersetzende und Zerrüttende aus der christlichen Gemeinschaft entfernen. Aber aber sein Ziel ist ja gerade die Gemeinschaft. Das heißt, wir brauchen keine Angst vor ihm haben, sondern unsere Furcht kann sich in Ehrfurcht wandeln. Das Ziel der vollkommenen Gemeinde, so wie es hier als Vorgeschmack zu sehen ist, wird erst am Ende der Zeit vollendet sein, wenn Jesus Christus zurückkehrt und einen neuen Himmel und eine neue Erde bringt und Schluss macht mit jeder Falschheit und Lüge und Heuchelei. Bis dahin wird real existierende Gemeinde immer zwischen Anspruch und Wirklichkeit leben. Das ist die Realität. Und unsere Gemeinde wird tatsächlich nur dann authentisch sein, wenn wir diese Lücke im eigenen Leben anerkennen und sie vor Gott bekennen. Denn gerade in dieser Ehrlichkeit vor Gott zeigt sich, ob es der Heilige Geist ist, der unser Herz füllt, oder der Satan, der uns die Umkehr verbaut. Die Frage ist nicht, ob diese Lücke da ist. Und die Lücke an sich ist auch nicht das Problem. Das Problem ist, wenn wir nicht damit umgehen, wie es dem Willen Gottes entspricht. Sprich, wenn wir in unserem Leben dieselbe Lücke klaffen sehen, dann ist das noch lange nicht dasselbe, als vom Satan erfüllt zu sein. Das will ich ganz klar herausstellen. Denn es ist ja gerade auf das Wirken des Heiligen Geistes zurückzuführen, dass uns diese Lücken überhaupt erst bewusst werden. Dass Gott uns die Dinge zeigt, die nicht stimmen, eben zu dem Ausmaß, wie wir sie ertragen können. Und uns dann auch die Kraft zur Umkehr gibt. Also wir brauchen keine Angst haben, dass wir vielleicht vom Satan erfüllt sind, wenn wir diese große Lücke im Leben klaffen sehen. Lassen wir uns nicht einreden, auch nicht einreden, dass wir es sind, die diese Lücke aus eigener Kraft schließen müssen. Du kannst es nicht, ich kann es nicht, aber wir müssen es auch nicht. Jesus hat diese Lücke schon lange für uns geschlossen, dort am Kreuz. Wir werden nicht aus eigener Kraft vor Gott akzeptabel, sondern wir müssen uns auf den verlassen, der vollkommen und ohne Sünde, ohne Falsch und ohne Heuchelei für uns gestorben ist und für uns regiert. Deshalb ruft uns diese Situation von Ananias und Sapphira dazu auf, dass wir uns ganz auf ihn verlassen und auf seinen Geist, dass er uns zusammenschweißt, bis wir ein Herz und eine Seele sind, miteinander und mit Jesus, ein Herz und eine Seele. Das Wichtige ist, dass wir auf ihn vertrauen und freiwillig das tun, was richtig ist. Uns von keiner Seite zwingen lassen, weder von einer vermeintlichen Gemeinschaft, oder also einem Gemeinschafts- oder Gruppendruck, oder vom Satan, der uns einreden will, wenn du zu dieser Gemeinschaft dazugehören willst, dann musst du das und das und das tun. Und weil wir das nicht aus eigener Kraft tun können oder aus seiner Kraft tun können, kommt die Lüge ins Spiel. Also wenn wir auf diese Begebenheit von Ananias und Sapphira schockiert reagieren oder mit großer Furcht, so wie es hier geschrieben steht, lassen wir uns von dieser Furcht nicht wegtreiben aus der Gemeinde oder aus der Gegenwart Gottes, sondern erkennen wir darin die große Macht von Gottes Liebe, mit der er diese Gemeinschaft beschützt. Und auch uns wird er beschützen, indem er in unseren Herzen wirken wird, damit diese Lücke durch die Kraft des Geistes geschlossen wird und nicht aus eigener Kraft wir sie zu schließen denken müssen. Seien wir aber auch vorsichtig, dass wir den Heiligen Geist wirken lassen, in uns und durch uns, dass wir uns ihm öffnen, indem wir umkehren, wenn wir erkennen, dass Umkehr notwendig ist, und uns nicht der Lüge hingeben und der Heuchelei. Lassen wir der richtigen Macht freien Lauf in unserem Herzen. Lassen wir uns vom Heiligen Geist erfüllen, damit wir authentisch sein können und nicht mehr die Lüge leben müssen, so wie Ananias und Sapphira. Denn darin liegt keine Freiheit und keine wahre Gemeinschaft, sondern dass wir ehrliche und authentische Leben gegenüber den anderen in der Gemeinde leben können und eben auch gegenüber Gott. Warum beten wir jetzt nicht zum Abschluss noch, dass wir tatsächlich durch die Kraft seines Geistes ein Herz und eine Seele werden? Sowohl als Verheißung für die Zukunft ist das ein, dass wir unseren Blick darauf richten, das ist eine wichtige Sache, aber auch, dass wir dies als Ansporn für die Gegenwart sehen. Auch wenn wir die Realität in diesem Zeitalter nie ganz verstehen werden. Warum beten wir aber nicht auch, dass wir die Augen offen halten, damit wir diese einmalige Gemeinschaft im Heiligen Geist stärken und schützen, so wie Gott uns den Heiligen Geist gibt und uns zur Umkehr befähigt und damit auch zum Schutz dieser Gemeinschaft. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, diese Geschichte von Ananias und Sapphira führt uns von Neuem den Ernst der Nachfolge vor Augen. Vater, wir erkennen, wie kleine, verwundbare Stellen zu großen, schlimmen Auswirkungen im Leben führen können. Vater, wir wollen deine Instrumente sein und uns nicht von der Gegenseite instrumentalisieren lassen. Wir wollen dir die Ehre geben. Wir wollen wahrhaftig leben und ehrlich und keine Lüge und Heuchelei. Bitte stärke uns dort zur Korrektur, wo wir selbst verwundbar sind und wo wir gerne die eigene Lücke, die wir klaffen sehen, vielleicht aus eigener Kraft schließen möchten. Oder vielleicht auch durch eine Lüge. Bitte gib, dass wir uns von Neuem ganz auf Jesus verlassen, auf seinen Heiligen Geist, der uns zur Umkehr befähigt, zur Ehrlichkeit befähigt, der uns deine Liebe vor Augen führt. Und Vater, dass wir in dieser Gemeinschaft, dass du uns gebrauchen wirst, um diese Gemeinschaft zu stärken. Vater, sei du durch deinen Geist Wächter über unsere Gemeinschaft und stärke sie, diese einmalige Gemeinschaft, die du mit einem so hohen Preis gekauft hast, damit wir unsere Augen ganz auf Jesus richten und uns ganz auf das Wirken des Heiligen Geistes verlassen. und nichts diese Gemeinschaft zerstören kann. In Jesu Namen. Amen.